D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Schönen guten Abend.
Ich fühle mich so neu, hallo. What's new? So haben wir einen Radiosender gelauncht.
What's hot? So macht Netflix TV-Sendern, aber auch Netzgiganten Konkurrenz.
What's shit? So macht sich die Zeit bei freien Journalisten unbeliebt.
WhatsApp, so hysterisch waren die Medien heute nach dem Kauf durch Facebook.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, in der wir was mit Medien machen.
Die erste Meinung
kommt heute vom Kolumnisten Harald Martenstein, der sich jetzt auch mit der Frage des Zeitungssterbens beschäftigt. Zitat: Mit dem Printjournalismus geht's nicht zu Ende. Es findet zurzeit nur ein Schrumpfprozess statt, bei dem die meisten Guten überleben und die meisten Schlechten verschwinden, was ich nur begrüßen kann.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, ich sag mal guten Morgen, Herr Martenstein, auch schon wach. Die Diskussion um das Zeitungssterben und ja, die Zukunft von Print, die gibt's ja doch schon ein bisschen länger. Ihre Erkenntnis, die ist zwar vielleicht durchaus richtig, aber ich sag mal so, nicht ansatzweise neu. Haben Sie die Debatte denn eigentlich der letzten Monate gar nicht mitbekommen? Um ehrlich zu sein, mache ich mir ja ein bisschen Sorgen um Sie. Ich dachte ja immer, dass Sie auch einer von den Guten seien, aber da beschleichen mich ja langsam doch so ein bisschen meine Zweifel. Ich hoffe nur für Sie, dass Sie zu denen gehören werden, die überleben. Na, ansonsten kommen Sie eben zur Not zu uns, hier ins Radio.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, das Medienmagazin zu einer neuen Uhrzeit beim neuen D-Radio Wissen.
Wir haben neu gemacht und obwohl ich mir selbst die Hände hier nicht schmutzig gemacht habe, kann ich euch sagen, das war ganz schön viel Arbeit.
Grünstreifen, Schau oder Hase? Update, Redaktionskonferenz.
Ich bin Christian Schütte, Redaktionsleiter bei D-Radio Wissen. Die guten Inhalte, die wir bisher gemacht haben, die gibt's natürlich auch im neuen Programm. Ein bisschen anders verpackt, nämlich in Sendungen, die sich mehr am Tagesverlauf orientieren. Neben den guten Inhalten haben wir natürlich noch was, nämlich die richtig gute Musik und super Moderatoren, die wissen, worüber sie reden.
Neues Programm, neuer Sound.
D-Radio Wissen.
Wenn wir schon das Medienmagazin von D-Radio Wissen sind, dann wollen wir natürlich so ein Mammutprojekt nicht unbemerkt lassen. Aber wir wollen jetzt auch keine Haus-PR machen, so wie das vielleicht andere Medienmagazine bei anderen Radiosendern machen. Wir wollen jetzt für Transparenz sorgen.
Wir wollen euch nämlich zeigen, was eigentlich hinter den Kulissen so passiert ist und wie man so einen Radiosender relaunched. Und das machen wir jetzt mit niemandem geringeren als unserem D-Radio Wissen-Chef Ralf Müller-Schmidt. Hallo Chef.
Hallo Daniel, hallo Herr Pähler.
Wir haben uns überlegt, du bekommst natürlich Chefbehandlung. Wir haben okay. Hier zwei Umschläge mit Fragen vorbereitet. Einmal den mit den zarten Fragen und mit den harten Fragen. Welcher darf sein?
Die zarten Fragen habe ich vorbereitet.
Ihr macht ja da wahrscheinlich eh, was ihr wollt. Ich nehme mal die harten, weil dann heißt hinterher hat gekniffen und dann kommen die wirklich schwierigen Fragen dann doch.
Wären eh überall die gleichen drin gewesen. Hätten wir doppelt vorbereitet.
Mal gucken wir mal. Hätte ja nicht funktioniert. Ich merke mir auf jeden Fall jetzt, dass du da nicht rumfuschst und irgendwie was heimlich vertauschst. Das wird mir auffallen.
Okay. Fangen wir mit einer zarten Frage an. Wie fühlst du dich denn jetzt fast am Ende des zweiten Tages?
Unglaublich zufrieden. Ich habe am Anfang gedacht, also gestern war ich hier um 5.30 Uhr, also ganz früh, weil wir dann die Umschaltung der Server gemacht haben für die Website, also das war schon ein ganz besonderer Moment. Und ich war ganz wahnsinnig aufgeregt. Aber ich habe dann die Programmierer getroffen, die waren schon da, ganz, ganz relaxed beim Brötchen, Kaffee. Und so, und 5.30 Uhr ist es jetzt? Ja, wir sind live. Und da waren wir.
Das ging ja einfach.
Auch direkt. Das war das Erste, was ich morgens gemacht habe. Griff zum Handy, um zu gucken, na, ist die Seite da? Und sie war da. Und es ging ganz fluffig, hat funktioniert.
Ja, das war natürlich ein wahnsinniger Moment für uns, ne? Weil die Seite ist wahnsinnig wichtig. Und ihr habt ja gesehen und alle haben gesehen, wie groß der Sprung war, den wir gewagt haben. Und das ist ist auch ein emotionaler Moment. Das war schon toll.
Ich fand aber übrigens trotzdem, auch wenn wir hier keine Eigenwerbung machen wollen, dass man sich trotzdem sofort wieder zu Hause gefühlt hat.
Okay, woran lag's?
Ich weiß nicht. Vielleicht lag es nur am Grün, aber das wäre zu schlicht vermutlich. Keine Ahnung, ich konnte sofort damit umgehen, sehr intuitiv zu bedienen. Und irgendwie...
Du hattest sie vorher noch nicht gesehen, ne?
Nein, hatte ich noch nicht.
Sag mal, sind wir schon bei den harten Fragen? Weil dann wäre gut, dann können wir jetzt zart weitermachen.
Ja, dann machen wir jetzt mal die richtig harten Fragen.
Wie viele Sitzungen gab es denn für den Relaunch? Wir sind ja im öffentlich-rechtlichen Laden, da gibt es ja die ein oder andere Sitzung.
Ja, hast wir du haben, mitgezählt? Also das war an sich zunächst eine Idee, dass wir gemerkt haben, dass wir mit D-Radio Wissen noch andere Möglichkeiten haben, als die wir in den ersten Jahren genutzt haben. Das war so wirklich vor gut einem Jahr, da haben wir uns intensiv damit befasst, wie eigentlich wir bei den Hörerinnen und Hörern ankommen. Auch darüber hinaus, was wir aus den Social Media wussten, haben wir geguckt, haben eine Netzumfrage gemacht auf unserer Seite. Da haben wir viel rausbekommen und haben gedacht, Mensch, da ist wirklich noch Luft nach oben. Wir wollen auch noch was. Wir wollen wirklich den Anspruch, bundesweites smartes Jugendprogramm zu machen, richtig ernst nehmen. Haben auch gemerkt, dass das Gerüst uns ein bisschen einengt. Quadranten waren toll erstmal, um ein Radioprogramm zu sortieren, um klare Themen zu haben. Haben gemerkt, dass das doch den Lauf des Programms, auch den Flow, den ein gutes Radioprogramm haben muss, um wirklich im Ohr zu bleiben, auch oft unterbricht. Da haben wir gedacht, jetzt machen wir das richtig neu.
Und da gab es dann aber gar keine kritischen Stimmen, so nach dem Motto, na jetzt machen Sie uns aber nicht so eine Popwelle daraus, Herr Müller-Schmidt?
Ja, doch, klar gab es die. Das ist aber eher eine Sache, die wir einfach nicht, da gibt es ja gute Gegenargumente. Ja, weil ich merke das ja jetzt auch in den Reaktionen auf Facebook. Es gibt Leute, klar, ich muss es zur Kenntnis nehmen, für die ist halt ein Popsong gleichbedeutend mit dem Untergang des Abendlandes. Das war für mich nie ein Thema. Also das war auch in der Redaktion nie ein Thema. Wir haben immer daran geglaubt, dass gute, qualitätsvolle journalistische Leistungen und richtig gute Musik, wo sollte da der Widerspruch sein? Dass wir in der Radiolandschaft insgesamt vielleicht eine andere Entwicklung haben, kann ja für uns vielleicht auch ein Vorteil sein. Und ich glaube wirklich, dass wir jetzt mit D-Radio Wissen dastehen können, wo wir hingehören. Ich würde mich total freuen, wenn das auch bei den Hörerinnen und Hörern rüberkommt.
Der D-Radio-Lauscher hat getwittert, er hat gefragt, es würde mich ja von D-Radio, das ist dein Twitter-Name, interessieren, ob Hirnwillarbeit noch beschreibt, was D-Radio-Wissen drin ist. Ich habe es jetzt mal einfach original O-Ton vorgelesen.
Ja, das ist auch ein ganz cooler Claim, Hirnwillarbeit. Der hat uns von Anfang an begleitet. Ich finde den ganz gut. Also ob der jetzt noch die nächsten 10 Jahre stehen bleibt, weiß ich nicht. Aber ich kann eins sagen, das ist ja eine Redaktion, die wirklich vom Journalismus kommt. Also wir sind ja hier keine irgendwie Quasselstrippen, Entertainer, whatsoever, sondern wirklich ein journalistisches Team. Wir nehmen das sehr ernst, was wir hier machen. Und ich glaube, die ersten 2 Tage, die wir hinter uns haben, das hat man auch schon gesehen, als wir am 19. morgens 6.30 Uhr auf On Air gegangen sind. Da war schon eine sehr schwierige Situation in der Ukraine. Riesenthema. Da muss man einen journalistischen Apparat bewegen können, da muss man urteilsfähig sein, sehr sicher in der Art, wie man so eine Sendung macht. Und ich finde die Malis Schaum, ein Teil von Schaum oder Hase, dass die das super hinbekommen haben.
Ich finde ja auch spannend so ein bisschen so die Frage, die dahinter steckt. Dadurch, dass jetzt ja der Schwerpunkt noch stärker auf dem Morgen liegt, aber auch wieder der Abend gestärkt wurde, dass es ja auch so ein bisschen darum geht, wie werden eigentlich Medien genutzt, wie wird heute Radio gehört und UKW ist es ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders als im Digitalbereich. Was hast du im Laufe der Zeit, als es um diese ganze Konzeption vom neuen D-Radio-Wissen ging, über die Nutzung der Hörer mit dem Medium Radio gelernt?
Also als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, die ersten digitalen Formate im Radio zu entwickeln, wo wir wirklich wussten, da tut sich jetzt was, da kommt was Neues auf uns zu. Da gehörte ich auch zu denjenigen, die dachten, ja, wahrscheinlich hat so dieses lineare nacheinander hören, Radio anschalten, was anderes gleichzeitig machen, ja, Butterbrot schmieren am Morgen, Kaffee trinken, abends auch schon relaxen und gleichzeitig so noch am Radio sein, das ist vorbei. Ja? Weil die Leute holen sich ihren Content, wann immer sie ihn brauchen, sind dann ganz konzentriert und wir haben überhaupt keinen Verlauf mehr. Wir haben einfach gelernt, das ist so nicht. Also gerade guck mal, als wir 2010 auf Sendung gegangen sind, gab es noch kein iPad. Ja, jetzt ist Radio mobil, die Bandbreiten sind enorm gewachsen und plötzlich hören die Leute wieder ganz normal Radio, digital im Stream, egal an welchem Endgerät. Und dann sieht man das plötzlich wieder wie früher am Küchenradio, halt morgen am Smartphone morgens Radio gehört wird und abends auch. Und wir haben plötzlich wieder so die ganz klassischen Kurven, nicht so ganz, ja, die Leute sind etwas später online und hören. Aber ich meine, klar, irgendwann muss man auch arbeiten oder an der Uni sein. Und da gibt es bessere Zeiten, um Radio zu hören.
Wenn du jetzt von Leuten redest, wen müssen wir uns dann denn genau vorstellen? Also wer sind jetzt eigentlich unsere Hörer?
Ja, so Typen wie ihr.
Aber wir sind ja schon auf der anderen Seite. Das geht ja nicht.
Okay. Ich höre dir immer zu, Herr Peller, wenn
also,
du Radio
also
machst.
Wir haben uns wirklich jemanden vorgestellt. Jetzt ist es raus. Ist eine Frau, ist so Ende 20, total smart.
Sieht sie gut aus?
Ja, so nett halt. Ne? Das ist so richtig so eine WG-Partnerin, die man gerne morgens am Frühstückstisch hat. Und ja, die ist neugierig, die steht aber auch auf gute Musik, interessiert sich für viele Sachen und hat vor allem einen offenen Weltzugang. Und
die wohnt wahrscheinlich eher in der Stadt.
Davon kannst du ausgehen. Ja? Wobei, man soll ja nie was ausschließen. Das sind ja nur Modelle. Das sind ja wirklich nur Modelle. Das habe ich aber schon, als ich beim Radio angefangen habe, irgendwie kapiert, dass es einem leichter fällt, Journalismus zu machen, wenn man sich vorstellt, für wen man das macht. Und so haben wir uns das auch mit der, wir haben sie Hanna genannt. Ich sage das jetzt vielleicht auch mal bei der Gelegenheit.
Mit H am Ende, das ist auch noch wichtig zu wissen an der Stelle.
Nee, ohne H. Mhm. Also Hanna, wenn du zuhörst, jetzt ist es soweit, hier ist das Programm für dich. Die Radio Wissen freut sich auf dich, freut sich über dich. Und du hast uns sehr geholfen, herauszufinden, wie wir das neue D-Radio Wissen machen wollen. Hier ist es jetzt.
Hanna. Wir werden jetzt Hanna den Rest des Abends auch noch persönlich ansprechen. Oder
auf jeden Fall.
Das gehört sich ja so. Muss man ja immer sehr, sehr höflich sein. Wie nimmst du denn jetzt das erste Feedback wahr, was uns erreicht, sei es im persönlichen Kontakt über die sozialen Netzwerke?
Ja, es gibt ja so einen alten Werberspruch, wenn die Kunden sich beschweren, hast du sie noch? Wenn sie nichts sagen, hast du sie verloren. Und ich glaube wirklich, dass diese Reaktionen, die wir da sehen, und wir verfolgen die echt auch im Team sehr intensiv. Das ist für uns, jeder Kommentar ist wichtig. Das ist jetzt einfach nicht so dahingesagt, sondern wir gucken da wirklich. Da sind ja zum Teil ganz, ganz tolle Sachen. Also ich habe einen Post, kann man gar nicht sagen. Also da hat jemand direkt nach der ersten Frühsendung gestern, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, so eine ganz ausgearbeitete Sendungskritik gemacht. Und da war eigentlich alles richtig. Hat die Sachen gesehen, die gut gelaufen sind, hat die auch Sachen gesehen, die nicht gut gelaufen sind. Für uns ist das sehr, sehr wichtig und wir verstehen wirklich Medien als ein Gesprächsangebot. Und wenn dieses Gesprächsangebot angenommen wird, dann wissen wir auch, dass wir was richtig gemacht haben. Also wer da sich richtig beschwert, ist schon auch an der richtigen Adresse. Ja? Das heißt nicht jetzt, dass wir unser Fähnchen in den Wind hängen und nach jeder Kritik dann sagen, okay, dann machen wir es jetzt anders. Ja, wir haben eine Idee und wir merken, dass die Idee verstanden wird. In der Kritik, aber auch im Lob. Und ich glaube, wir sind richtig auf einem guten Weg.
Jetzt hast du den Vorteil gegenüber Hanna, du kennst das neue Programm schon. Es ist ja gerade ein Probebetrieb, sehr viele Konzepte, sehr viele Demos und alles das.
Jetzt Probebetrieb? Ich dachte, wir sind on air.
Ja, das ist schon okay. Die letzten zwei Wochen. Die Frage eigentlich ist, welche drei Sachen kannst du uns empfehlen, wo du sagst, hört da mal rein, das hat sich besonders verändert. Das sind auch Sachen, die es vielleicht so vorher noch nicht gab bei dir, Radio Wissen.
Also was ich wirklich, wo ich mich heute Morgen wahnsinnig drüber gefreut habe, als ich aufgestanden bin und ich bin natürlich noch so ein bisschen Adrenalin-High jetzt von den ganzen letzten Wochen, ist wirklich die Frühsendung Schaum oder Hase mit Marlies Schaum oder Till Hase. Der Till, der kommt dann nächste Woche ran, weil das ist für mich einfach, das macht mir so viel Spaß und macht mich so glücklich, einfach super Journalisten am Mikrofon zu hören mit einer total intensiven Radio-Begeisterung und mit journalistischer Kompetenz und auf der anderen Seite das zu haben, was eine Frühsendung halt auch macht, auch braucht, so einen Start in den Tag, was Optimistisches, wissen, ob die Welt steht. Aber für mich ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass mich morgens ein Programm, egal wie smart oder intelligent es ist, auch wirklich freundlich anspricht. Ja, und das hat für mich überhaupt nichts mit Verflachung zu tun oder so. Ich brauche einfach ein Gegenüber im Radio, jemand, von dem ich weiß, die oder der, die ist jetzt für mich da. Und ich finde, das kriegen wir da richtig gut hin. Und auch wie Marlies oder Till dann bei WhatsApp dabei sind, ob die in der Ukraine dabei sind, das ist wirklich gut.
Sag mir noch mal vielleicht einmal als Merksatz, was kriege ich jetzt bei D-Radio Wissen, was ich anderswo nicht kriege?
Na, ich glaube, du kriegst einfach das Gefühl, dass die Welt nicht so einfach ist, dass es auf der einen Seite die Berieselung gibt und auf der anderen Seite die ganz traditionsreichen Kultur- und Wortangebote, sondern dass es eine Welt gibt für junge Leute wie wir alle, die da keinen Unterschied macht, die einfach klug und smart hinschaut, informiert, Gespräche führt, weiterkommt und sich austauscht.
Sagt Ralf Müller-Schmid, Chef von D-Radio Wissen, und von ihm haben wir uns das neue D-Radio Wissen erklären lassen und Hanna kennengelernt. Vielen Dank dafür.
Und Hanna, für dich gibt's jetzt New York Morning von Elbow.
Was mit Medien? Das streamende Medienmagazin.
Journalisten sind ja immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, das nächste Twitter, ach was, das nächste Facebook, nein, das nächste Google, whatever.
Ihr habt's gut, ihr müsst nämlich nicht suchen, dafür habt ihr uns und wir sagen euch, was das nächste Ding im Netz wird. Netflix, ein Streamingdienst, der euch TV-Serien und Filme bereitstellt.
Moment, ja, ausgerechnet ein TV-Dienst 2.0 soll schon bald in einer Liga mit Apple und Co. spielen. So ist es.
Ja, seit dem letzten Wochenende ist die neue House of Cards Staffel im Netz. Kevin Spacey spielt da den skrupellosen Politiker Frank Underwood, der das politische Establishment in Washington so manipuliert, bis er US-Vizepräsident wird. Und als es vor einem Jahr losging, da gab es viel Lob, viele Preise und zwei Besonderheiten. Ja, die Serie ist nicht von einem TV-Sender in Auftrag gegeben worden, sondern von Netflix selbst. Und die Folgen sind auch nicht jede Woche erschienen, sondern alle auf einen Schlag. Und das eben auch in der zweiten Staffel, so an diesem Wochenende genauso. Und die kamen jetzt heraus und die Abrufzahlen, die sind noch höher ausgefallen als beim ersten Mal.
Aber was bedeutet das für einen TV-Sender, wenn auf einmal Netzmarken Fernsehcontent produzieren lassen? Und warum könnte Netflix zum neuen Netzgiganten werden?
Hier in Deutschland haben wir Netflix ja noch nicht, deswegen sprechen wir mit Martin Weigert von netzwertig.com. Er hat sich intensiv mit Netflix beschäftigt und war die letzten Tage im Silicon Valley und in diesen Minuten besteigt er ein Flugzeug. Und da wir die Flugsicherheit in den USA natürlich nicht gefährden wollen, hat Daniel vor der Sendung mit ihm geskypt und wollte da zum Beispiel von ihm wissen, wie groß das House of Cards Fieber am Wochenende gewesen ist.
Also das Fieber war ziemlich groß. Es gab eine Analyse, Netflix selbst veröffentlicht da keine Zahlen, aber es gab eine Analyse eines Breitband-Experten und Analyseunternehmens und die haben festgestellt, dass 16% der Kunden eines Kabelproviders, die auch bei Netflix ein Abo besitzen, mindestens eine Folge von House of Cards angeschaut haben. Und im vergangenen Jahr, zur vergangenen Staffel waren es 2-3%. Also das zeigt schon, dass das Interesse riesig war, der Hype war tatsächlich enorm und deswegen gab es auch diese ganzen Befürchtungen, dass das Internet zusammen.
Wenn man sich auch mal anschaut, welcher Dienst in den USA mittlerweile überhaupt schon wie viel Traffic verursacht, klar ist YouTube da ganz weit vorne mit dabei, aber Netflix, muss man auch sagen, ist mittlerweile keine kleine Größe mehr, ne?
Nein, eigentlich ist sogar Netflix der Dienst, der zur Peakzeit der Internetnutzung in den USA, also am Abend, meistens Samstag oder Freitagabend, den Großteil oder den größten Anteil am Datenverkehr verursacht. Das sind rund 31,6%, wie letztens eine Analyse ergeben hat. Und YouTube liegt zu diesem Zeitpunkt dann knapp dahinter. Das heißt, Netflix-Streaming verursacht fast ein Drittel des Datenverkehrs zu diesen Tageszeiten, was natürlich ein enormer Wert ist und auch die Provider für Herausforderungen stellt.
Du hast gesagt, dass du Netflix als einen der neuen großen Internetgiganten siehst, in eine Reihe mit Apple, Google, Amazon, Facebook und Microsoft.
Ich glaube, dass sie dorthin kommen werden und da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Also ich denke, offensichtlich ist erstmal sich anzugucken, was für einen Marktanteil Netflix innerhalb von wenigen Jahren im Online-Streaming-Bereich erreicht hat. Mittlerweile ist die Abonnentenzahl auch höher als bei HBO, dem ja sonst bekanntesten Pay-TV-Anbieter in den USA. Und ich denke, das zeigt einfach, wie revolutionär, das ist ein inflationär genutztes Wort, aber ich denke, wenn man sich so die Marktveränderung hier anschaut und jetzt gerade auch mit den Exklusivproduktionen, die dann so einen immensen so eine immense Beachtung finden, dann ist das schon ein revolutionärer Vorgang. Und wenn das hier funktioniert, dann sind die Voraussetzungen nicht schlecht, dass es auch in vielen anderen Ländern der Welt klappt, selbst wenn die Fernseh- und TV- und Filmmärkte natürlich gewisse unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber ich denke, was hier funktioniert im Bereich des Medienkonsums, der Mediennutzung, kann überall funktionieren, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.
Was fasziniert dich denn am meisten, weil sie einfach ein Bedürfnis erkennen, nämlich einen einfachen Zugriff auf Bewegtbildinhalte zu haben, weil der befriedigt wird, weil vielleicht die Art, wie mit Content umgegangen wird, anders funktioniert, sprich, dass ich nicht jede Woche warten muss, bis es eine neue Folge gibt von meiner Lieblingsserie, sondern dass die zum Beispiel bei House of Cards auf einem Schlag da ist? Oder ist es, weil einfach mit so wahnsinnig vielen Geräten umgegangen wird? Ich kann die Netflix-Inhalte ja genauso auf der Xbox anschauen, auf dem Nintendo-Device wie auf meinem Apple TV. Was fasziniert dich da so am meisten?
Also ich denke, die beiden Punkte, die du jetzt genannt hast, sind so die ausschlaggebenden. Allein dieses, egal mit wem man hier spricht, Netflix ist fast synonymhaft für Fernsehen oder es ist sozusagen, naja, ich gucke ja nur noch Netflix. Oder auch, wollen wir heute Abend mal einen Film gucken, dann ist fast schon reflexhaft wird dann Netflix geöffnet und wie du sagst, auf unterschiedlichsten Geräten. Und dadurch, dass es ist also so präsent im Bewusstsein einer der Nutzergruppe, tendenziell sicher der Jüngeren, aber sowas verändert sich ja dann im Laufe der Zeit und verdrängt damit einfach Fernsehen im Bewusstsein der Menschen. Und das, denke ich, sagt viel. Und der On-Demand-Aspekt, dass man einfach Dinge gucken kann, wann man will, was man will, das ist wichtig. Und dazu noch, dass Netflix das eben auch so gestaltet, dass man auch, wenn man einfach nur ein bisschen faul ist, dass man dann auch was findet. Denn das ist ja so ein bisschen der große Vorteil des linearen Oldschool-Fernsehens, dass man sich einfach zurücklehnen kann und faul sein kann und sich berieseln lässt. Wird zwar ab und an kritisiert, ist aber am Ende ja so ein bisschen das große Verkaufsargument von Fernsehen. Und da tüftelt Netflix, wie viele andere Anbieter natürlich, daran, wie kann man On-Demand so gestalten, dass Nutzer trotzdem möglichst wenig mentale Kosten haben, um Programme zu finden, die ihnen gefallen. Und da ist natürlich auch Netflix noch lange nicht am Ende oder am Idealzustand angekommen. Aber da arbeiten rund 800 Entwickler und viele davon befassen sich eigentlich nur damit, wie finden wir die besten Sachen und wie können wir diese Inhalte denjenigen präsentieren, die daran mit großer Wahrscheinlichkeit interessiert sind.
Das finde ich total spannend, weil wenn man sich erstmal die Netflix-Oberfläche anschaut, dann ist die ja erstmal nicht wahnsinnig spektakulär. Was glaubst du denn, was können wir denn noch so in Zukunft von Netflix erwarten? Ich meine, so Blick in die Glaskugel ist immer gefährlich, aber es gibt ja immer viele Gerüchte. Was kannst du uns da berichten?
Ich denke einfach, der Schlüssel liegt wirklich darin, es so einfach so möglich für Individuen zu machen, dass für sie interessanteste Programm zu einem Zeitpunkt, an dem sie genau an dieser Art Inhalt interessiert sind, zu servieren. Und da sind natürlich smarte Algorithmen und Datenanalyse eine wichtige Sache. Netflix weiß einfach genau, wann wir was anschauen, sieht auch, wann wir einen Inhalt pausieren, welche Inhaltetypen, welche Filmgenres zu welcher Zeit am populärsten sind. Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Usability, wie man das Ganze optisch aufbereitet, über welche Geräte. Ich denke, da liegt ein großer Fokus für die nächste Zeit. Und dann glaube ich, dass sich Netflix sehr darauf konzentrieren wird, solche Serien oder dann auch Filme und Dokumentationen zu machen im Stile von House of Cards, die also sowohl die Abonnenten bei Laune halten, als auch diesen immensen PR-Wert haben.
Was glaubst du denn, wer hat denn aktuell den größten Hals auf Netflix? Weil wo Licht ist, ist ja auch oft Schatten. Ist es vielleicht Apple, weil ich jetzt nicht mehr zu iTunes gehe, um mir da einen Film zu kaufen, sondern gucke erst, ob es der vielleicht schon in meinem Netflix-Abo drin ist. Sind es die berüchtigten Cable-Anbieter in den USA, weil die natürlich da auch um Aufmerksamkeit im Zuschauerbereich agieren? Sind es die TV-Networks, weil auf einmal die nicht mehr die Serien in Auftrag geben, sondern die jetzt ja übersprungen werden, wenn Netflix eigenen Content anbietet? Was glaubst du da? Wo sind da die größten Spannungen?
Also die Internetzugangsanbieter, die Netzanbieter sind sicher diejenigen, die gehören auf jeden Fall zu der Gruppe, die sich besonders an Netflix stört, einfach weil ihre Leitungen natürlich ordentlich unter Druck stehen, wenn alle Videos oder HD-Videos streamen. Und da gibt es ja momentan auch diverse Konflikte im Hintergrund über die zwischen Netflix und einzelnen Netzbetreibern beziehungsweise anderen Akteuren, die also im Hintergrund die Fäden ziehen, was den Datenverkehr betrifft. Und da gibt es Konflikte und die werden sicher weitergehen, weil Netflix da natürlich eine ziemliche Belastung für die Netze darstellt. Und
das ist ja, also Stichwort, Stichwort Netzneutralität so ein bisschen, ne?
Ja, das ist ja so ein bisschen das Thema, was jetzt auch Reed Hastings, der Netflix-CEO, letztens angesprochen hat und meinte, er glaubt, sollte es da Einschränkungen seitens der Provider geben, dann würde der Druck auf sie sehr schnell sehr groß sein, dass also die Netflix-Nutzerschaft dann einfach protestieren würde. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann glaube ich auch, dass die Pay-TV-Anbieter wie eben HBO oder andere und Kabelnetzbetreiber, hier ist ja alles ein bisschen, die Struktur ein bisschen anders des Marktes, dass die natürlich auch unter Druck stehen. Und bei Apple weiß ich es am Ende nicht, denn letztlich profitiert Apple ja davon, dass Leute sich iPads primär kaufen und Apple TV, um Netflix zu streamen. Und da Apple den Großteil seines Umsatzes mit dem Hardwareverkauf macht, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob der iTunes-Marktanteilsverlust, den man vermuten könnte, so groß ins Gewicht fällt. Aber da muss man abwarten.
Jetzt hast du die letzten Tage im Silicon Valley rumgewirbelt und drumherum. Hast du da irgendwelche Netflix-Mitarbeiter beim heimlichen Deutschkurs erwischt? Also sprich die Frage, was wüssten wir über einen vielleicht bevorstehenden Deutschlandstart? Was sagt Netflix da?
Also seitens Netflix selbst blockt immer ab, wenn man konkret nachfragt, wann startet Netflix in Deutschland. Aber dass es geschieht, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, wurde eigentlich auch selbst vom Netflix-CEO in ein wenig verklausulierter Form erklärt. Also Europa ist große Expansion geplant und Deutschland früher oder später natürlich auch. Wann das genau jetzt geschieht, ob 2014 oder im nächsten Jahr, hängt sicher auch von der Rechte-Situation ab, die ja nicht gerade einfach ist. Und ohne Content braucht Netflix eigentlich in Deutschland nicht wirklich ankommen. Das heißt, erst müssen die guten Inhalte akquiriert werden, die Rechte, die teilweise momentan in Deutschland ja von anderen, von Fernsehsendern, anderen Medienkonzernen belegt werden. Und dann kann man in Deutschland loslegen.
Sagt Martin Weigert von netzwertig.com. Herzlichen Dank. Was mit Medien? Das freie Medienmagazin.
Wir lieben ja Kooperationen, dann wenn sich Medien gegenseitig helfen, um vorwärts zu kommen. Und deswegen möchten wir euch jetzt eine Aktion der Freischreiber vorstellen. Das ist ja der Verband freier Journalisten.
Die haben sich nämlich mal eine Werbeaktion von Die Zeit angeschaut, die heißt Für die Zeit. Und es gibt in dieser Aktion viele ästhetische Videos, die für die Zeit werben sollen.
Ja, und da haben sich die Freischreiber jetzt gedacht, coole Idee, wir schenken der Zeit noch ein paar weitere Werbevideos. Und diese Idee finden wir so gut, dass wir euch jetzt ein paar Ideen haben, euch uns sie mal vorzustellen.
Und hier haben wir auch ein Beispiel, wie das dann bei den Freischreibern für die Zeit klingt.
Ich wollte Andrea Merzel morgens um 8 zum Interview treffen. Das fand die Redaktion eine tolle Idee. Aber für das Frühstück im Café aufkommen wollten sie nicht. Spesen müssten die Freien selbst tragen, hieß es. Ich habe die dann mit Fragen zu den Arbeitsbedingungen bombardiert. Wieso wird das von euch nicht übernommen? Ihr zahlt für das Interview 38 Euro. Warum soll ich auch noch die Spesen zahlen? Wie soll ich von so wenig Verdienst leben? Ihr vermarktet das Interview im Print und online. Warum bekomme ich nur einmal Geld? Natürlich bekam ich wieder nur das vorgehaltene Schild und die Nullenantworten zu hören. Das ist wie im Interview. Die wahrhaftigen Antworten gibst nur, wenn du deinem Gegenüber Raum gibst. Also habe ich den Kopf schief gelegt und den Ressortleiter gefragt, was ist denn los überhaupt? Ich weiß jetzt, was los ist. Und er weiß jetzt, dass er mit mir nicht so umspringen kann. Natürlich war Geld für die Spesen da. Das ist es am Ende immer. Ich bin Björn Erichsen und ich gehe jetzt mit Freischreiber meinen Kaffee trinken.
Freischreiber für die Zeit heißt die, ich sag mal, befreundete Aktion, die Werbeaktion für die Zeit ergänzen soll. Und alle diese Ergänzungsvideos haben eins gemeinsam, sie sollen auf schlechte Bedingungen für freie Journalisten bei die Zeit hinweisen.
Warum ist das nötig oder was läuft da schlecht? Das weiß Benno Stieber, er ist im Vorstand von den Freischreibern und jetzt bei die Radio Wissen. Guten Abend, Benno.
Guten Abend.
Es passiert ja nicht oft, dass freie Journalisten ihre Auftraggeber so offen kritisieren und auch, sage ich mal, so mit so viel Aufwand. Warum war das jetzt bei der Zeit an der Zeit, etwas zu sagen?
Naja, ich glaube, das Verhältnis zwischen freien Journalisten und der Zeit ist sowas wie eine enttäuschte Liebe, weil wir würden gerne für die Zeit schreiben, aber wir können es uns in den meisten Fällen nicht leisten, weil wir von der Zeit, die den Anspruch hat, exklusive Geschichten und hervorragend recherchierte und sehr gut geschriebene Geschichten zu haben, ausgesprochen schlecht bezahlt werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, als die Zeit dann mit Qualitätsjournalismus für dieser Kampagne ins Feld gezogen ist, darauf müssen wir antworten.
Was unterscheidet denn jetzt eigentlich die Zeit von anderen Auftraggebern? Ist das die schlechtere Bezahlung oder der höhere Anspruch bei ebenfalls schlechter Bezahlung?
Nein, also jetzt ist die Frage, womit man die Zeit vergleicht. Wenn man die Zeit natürlich mit dem Kreisblättchen irgendwo in der Provinz vergleicht, zahlt die Zeit natürlich königlich. Und die Zeit selber vergleicht sich gerne mit den Tageszeitungen und sagt dann eben auch, wir bezahlen doch eigentlich ganz gut. Aber es geht tatsächlich um den Anspruch. Also die Zeit möchte exklusive Geschichten haben, die Zeit möchte eben sehr gut geschriebene Geschichten haben, die Zeit prüft diese Geschichten dann gerne auch 2-3 Mal und erwartet dann nochmal Nachrecherchen und solche Dinge. Und am Ende springt dann da eben ein Zeilensatz von 1,50 zum Beispiel im Politikressort raus.
Was sind denn da die Ursachen? Gerade in dem Beispiel haben wir gehört, dass da selbst bei den Spesen von einem Interview dann da schief geguckt wird. Hat die Zeit tatsächlich einen sehr großen wirtschaftlichen Druck oder sind das einfach Dinge, die sich so eingeschlichen haben? Vielleicht ja auch schon fast aus vorauseilendem Gehorsam der festen Mitarbeiter der Entscheiderebene gegenüber.
Naja, also die Zeit ist eine der erfolgreichsten Publikationen, der erfolgreichsten überregionalen Publikationen in Deutschland, hat im vierten Quartal des vergangenen Jahres ihre Auflage mal wieder gesteigert, liegt jetzt bei 517.000 Exemplaren und der Geschäftsführer, der Herr Esser, ist da auch sehr stolz drauf, also an dem wirtschaftlichen Druck liegt es nicht. Uns wird gesagt, es liegt daran, dass die Chefredaktion sozusagen ein Budget hat und das kann sie sozusagen beliebig verteilen, also wir hatten auch schon im vergangenen Jahr Gespräche mit der Zeit. Und umgekehrt liegt es, glaube ich, letztlich daran, dass die Zeit, sagen wir mal, sehr selbstbewusst ist und sagt, wer für uns schreibt, der steigert damit ja seinen Marktwert und das ist sozusagen dann im Honorar schon inbegriffen.
Hat die Zeit denn jetzt eigentlich auf eure Aktion Freischreiber für die Zeit schon reagiert?
Ja, das hat sie.
Und wie?
Auf mehreren Ebenen. Es gibt einmal eine Kollegin, die Kollegin Top2, die auch in einem der Spots von der Zeit auftaucht, hat diese Woche Twitter-Dienst bei der Zeit. Die hat, also bei der Zeit geht das rund, da darf jeder Redakteur eine Woche für die Zeit twittern und sie hat das als sehr lustig honoriert, was wir da gemacht haben. Also sie hat sozusagen gute Miene zum, ich sag jetzt mal, guten Spiel gemacht, weil wir wollten ja auch durchaus charmant kritisieren. Und wir haben auch einen Anruf von der Geschäftsführung bekommen, wo angefragt wurde, ob wir denn vielleicht einen Hinweis auf unsere Webseite stellen könnten, wo wir diese Filme zeigen, wo die Originalfilme zu sehen sind. Weil man muss nämlich wissen, die Webseite von der Originalseite der Zeit heißt fürdiezeit.de und ist mit UE geschrieben. Und wir haben dann mal geguckt, ob sie denn sich auch die anderen Domains gesichert haben. Und das war nicht der Fall. Und wir haben dann für die Zeit mit Ü uns gesichert und haben dort dann unsere Filme untergestellt. Und die Zeit hat jetzt durchaus Interesse gezeigt, diese Domain dann irgendwann von uns zu übernehmen.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
In der Tat.
Aber das ist ja auch ganz interessant, so ein bisschen diese Attitüde, die du gerade ein bisschen beschrieben hast, also diesen Anspruch, hey, das ist doch super, wenn du bei uns veröffentlichst, weil dann kannst du dein Marktwerk steigern. Aber ich glaube, das ist ja, glaube ich, eine Sache, die aus zwei Sachen problematisch sind. Mich stellt die Frage, wo ist die Grenze, weil da steckt natürlich was Wahres dahinter. Aber auf der anderen Sache ist, irgendeinen wird es immer geben, der wahrscheinlich für wenig Geld dann für die Zeit oder für ein anderes Premium-Magazin für wenig Geld veröffentlicht.
Das ist in der Tat so und man muss auch sagen, dass die Zeiten ein bisschen vorbei sind. Also früher war das, glaube ich, vor 10 Jahren, als die Journalistenkrise oder die Krise des Printmarkts noch nicht so drängend war, war das tatsächlich so, dass man sozusagen mit mehreren Veröffentlichungen in sehr guten Magazinen oder Wochenzeitungen oder auch Tageszeitungen seinen Marktwert gesteigert hat und vielleicht eine Festanstellung bekommen hat oder eine Pauschale oder sein Honorar zumindest steigern konnte. Und dadurch, dass inzwischen für alle zumindest gefühlt die Spielräume so eng sind, spielt das letztlich keine Rolle mehr, sondern letztlich ist unsere Unterstellung oder Vermutung die, dass die Zeit einfach sagt, wir profitieren davon, dass wir relativ günstig an sehr gute Texte kommen.
Lass uns zum Schluss nochmal einmal konstruktiv werden. Was müsste sich ändern? Also richtig konstruktiv meine ich natürlich, damit ihr dann sagt, ihr seid zufrieden, zumindest mit so einer ersten Reaktion der Zeit?
Die erste Reaktion der Zeit wäre, dass wir mit dem Geschäftsführer sprechen können. Wir haben das im letzten Jahr schon mal versucht. Da hat ein Mitglied von uns in der Taz ein Interview mit Herrn Esser geführt, in dem er also Silke Burmeister war das, die jetzt auch in der Kampagne vorkam, ihr sozusagen mit ihm diese Honorarsätze besprechen wollte, und da kam, würde ich mal sagen, eine relativ unfaire Reaktion, nämlich erstens hat er das Interview relativ hart redigiert und dann zum Zweiten hat er dann, als es in der Taz erschienen ist, in den Kommentaren der Taz, die Honorarsätze von Silke, die auch eben für das Zeitmagazin schreibt, veröffentlicht und dann gesagt, naja, da könnte man sich doch eigentlich nicht beschweren, was Frau Burmeister da bekommen hat. Das war aus unserer Sicht ein ziemlich böses Foul und wir würden uns eigentlich wünschen, dass wir mal zu einer konstruktiven Diskussion mit Herrn Esser und mit der Geschäftsführung und eben auch mit der Chefredaktion kommen. Und das Ziel müsste eigentlich sein, dass die Zeit als Wochenpublikation sich eben an den Magazinhonoraren orientiert und nicht an Tageszeitungshonoraren, weil das ist eine Wochenpublikation, da gibt es keinen Unterschied zwischen der Zeit, dem Spiegel und dem Stern zum Beispiel.
Sagt Benno Stieber aus dem Freischreiber-Vorstand. Wir haben mit ihm über die Hintergründe der Aktion Freischreiber für die Zeit gesprochen. Vielen Dank.
Dankeschön.
OMG Materia. Extra für Hanna hier bei D-Radio Wissen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Was, wie bitte was? Das Medienquiz, das haben, wollten wir doch nicht mehr spielen, Daniel. Das haben wir doch vereinbart.
Oh, das klang so schön.
Ja,
da dachte
das stimmt.
Die haben das so schön eingesprochen. Das ist ja die, wie heißt die nochmal? Unsere Joyce.
Joyce.
Joyce heißt die Stimme. Und Joyce, wollen wir sie mal kurz hören? Moment.
Ja, sag nochmal.
D-Radio Wissen.
Hallo
ja,
Joyce.
Wir haben ja hier extra so Knöpfe. Und immer, das sind die Joyce-Knöpfe.
D-Radio Wissen.
Super, oder?
Warte, ich möchte auch mal einen drücken. Warte, ja? Ich drücke den nochmal.
D-Radio Wissen.
Ich mag aber auch gern 3.
D-Radio Wissen.
Ein bisschen geflüstert.
Ja, das stimmt. Das möchte ich auch nochmal hören.
Alles neu hier.
D-Radio Wissen.
So, jetzt lassen wir aber diese Spielerei.
Ich drücke nochmal 4.
Ich drücke nochmal 4.
D-Radio Wissen.
Und dann drück mal auf 10, was dann passiert.
Darf ich das wirklich machen?
Ja, mach mal 10.
Wetter.
Ach, du hast mich reingelegt.
Ist doch cool, oder?
Ja, toll.
Ja. Naja.
Jetzt können wir hier was kaputt machen eigentlich.
Spielkinder.
In diesem neuen Radio.
Aber bestimmt.
Machen wir aber nicht.
Draußen ist gerade keiner, guckt keiner. Sollen wir irgendwas drücken, ausprobieren?
Nein, das traue ich mich nicht.
Wir sind doch ein neugieriges Medienmagazin.
Aber das hören die. Und dann,
Und sonst in der Welt?
Guck, das ist super. Sonst in der Welt ist eigentlich eine gute Überleitung.
Weißt du was? Immer wenn uns keine Frage einfällt, drücken wir einfach da auf die 8.
Ja, das machen wir. Das machen wir.
Und sonst in der Welt?
Und wenn dann ein Interviewpartner nicht denkt, was ist jetzt los? Ich habe nur eine Frage. Und sonst so?
Ja, sehr. Das ist eine hervorragende Idee, ja. Fine. Ich drücke das mal für dich.
Und sonst in der Welt?
Ja, du Mensch, WhatsApp ist von Facebook gekauft worden.
Ich war total überrascht.
Ich auch.
Ich habe ehrlich gesagt das erst heute Morgen, zwar relativ früh heute Morgen gelesen, und da habe ich sofort gedacht, boah, das war gestern Abend schon raus, das ist voll verpennt, da ist ja schon die ganze Netzdebatte seit Stunden am Start. Aber es war echt eine Knallernachricht, oder?
Mhm. Absolut, die große Knallernachricht. Und es gibt ja nicht mehr was mit Köpfen, aber nur der Fine zählt. Das hast du dir persönlich gewünscht.
Ja.
Alle paar Wochen werde ich euch einen Zahlen-Fun-Fact aus der Medienwelt präsentieren. Und der dreht sich heute um diesen Deal. Und zwar hat irgendeine Twitter-Prominenz aus den USA getwittert, so nach dem Motto, es wurde Zeit von Facebook, WhatsApp aufzukaufen, denn in einem halben Jahr würden die Wachstumsraten so weitergehen, hätte WhatsApp dann Facebook kaufen müssen.
Meinst du?
Ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich habe mir das mal tatsächlich angeschaut. Und zwar sind hier Skype, Twitter, Gmail, Facebook und WhatsApp verglichen worden für ihren ersten 4 Jahre, wer da die stärksten Wachstumsraten hat. Und das ist ultra krass. In den ersten 4 Jahren ist Facebook am stärksten gewachsen, so von den Diensten, die wir kennen. Und zwar so knapp über 100 Millionen Nutzer. Und WhatsApp hat nach den ersten 4 Jahren schon über 400 Millionen Nutzer.
Krass.
Das ist echt krass. Das heißt, über das Doppelte an Wachstum innerhalb der ersten 4 Jahre hat mich zutiefst beeindruckt, muss ich echt sagen. Das
okay.
war nur der Fine zählt dazu. Wie fandest du die Medienreaktion?
Ich war so ein bisschen erstaunt, muss ich eigentlich sagen.
Warum?
Weil, dass alle das als große Nachricht sehen würden, das habe ich verstanden. Aber es war sofort so eine, ich weiß auch nicht, so eine, zumindest was die deutschen Medienreaktionen angeht, so eine, ach herrje, was entsteht da denn jetzt? Das große, mächtige Facebook wird ja noch größer. Datenkrake war irgendwie, finde ich, wie sofort wieder, was man da zwischen den Zeilen lesen konnte. Die einen, die gehen mit den Daten nicht sauber um, die anderen haben Sicherheitslücken, jetzt tun sie sich noch zusammen. Herrje, was soll daraus denn werden?
Ich habe noch einen Zahlen-Fun-Fact, und zwar ist ja YouTube für 1 Milliarde gekauft worden und die jetzt für 16, also quasi fürs 16-fache. Unheimlich interessant. Doof fand ich die Leute, die gesagt haben, WhatsApp ist durch Facebook gekauft worden und wollten jetzt WhatsApp verlassen und haben das auf Facebook geschrieben, dass sie das
ja,
nicht mehr machen.
Ja, aber das ist, so ist halt die Welt. Aber was natürlich auch dazu gehört, direkt wurden ja unendlich viele Alternativen vorgestellt. Brauche ich nicht.
Ich auch nicht. Herr Perle, wir sehen uns Samstag schon wieder.
Oh ja, freue ich mich drauf. Endlich Samstag hier.
10 bis 14 Uhr, das ist die neue Samstagshow. Herr Perle und ich begrüßen euch da alle 2 Wochen und jetzt Samstag starten wir durch. Ich freue mich drauf.
Und ich mich erst.
Sehen wir uns dann. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
D-Radio Wissen. 1 Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.